Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz zum Wochenabschluss am Freitag. Herzlich willkommen auch an Regierungssprecher Steffen Seibert und alle Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Ich sage nur vorweg oder weise noch einmal vorweg auf unsere Regel hin, eine Frage, eine Nachfrage, und ich nehme Sie bei weiterem Fragebedarf gerne wieder mit auf die Liste, und wir begrenzen das Ganze auf eine Stunde und starten wie immer am Freitag mit dem Termin der Kanzlerin. Herr Seibert, bitte schön.
Ja, gerne. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Montag, 20. September, 13.30 Uhr. Die Bundeskanzlerin hat eine Videokonferenz mit den Preisträgerinnen und Preisträgern des Bundeswettbewerbs Jugend forscht. Das ist der 56. solche Bundeswettbewerb. Sie wird dabei auch den Gewinner des mit 3.000 Euro dotierten Preises der Bundeskanzlerin für die originellste Arbeit auszeichnen. Das ist in diesem Jahr Jakob Nolte aus Laubach in Hessen. Biologie ist sein Fachgebiet. Er ist 20 Jahre alt und hat mit einer Vergleichsanalyse nachgewiesen, dass in der Region um Laubach in den vergangenen rund 130 Jahren bis zu 80% der Blütenpflanzen verschwunden sind. Ebenfalls am Montag wird die Kanzlerin auf Einladung von UN-Generalsekretär Guterres und auf Einladung des britischen Premierministers Boris Johnson virtuell an einem informellen runden Tisch von Staats- und Regierungschefs zum Thema Klimaschutz teilnehmen. Das ist ein zweistündiges Treffen am Rande der UN-Generaldebatte in New York. Und die Kanzlerin wird dort auch ein Statement abgeben. Bei diesem Treffen will man ein gemeinsames Verständnis dafür erreichen, welche weiteren Zusagen bis zur Weltklimakonferenz COP26 nötig sind, um die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens zu erreichen. Es geht also um Fragen der Klimafinanzierung, der Klimaanpassung und ganz grundsätzlich, in welchem Umfang die Treibhausgase weltweit reduziert werden können. Ein wichtiges Signal im Vorfeld der anstehenden Weltklimakonferenz, die, wie Sie sicher wissen, in Glasgow stattfinden wird im November. Dann sind wir, immer noch am Montag. Am Montagnachmittag nimmt die Kanzlerin an der Verleihung des Margot-Friedländer-Preises teil. Sie wird auch die Laudatio halten. Das ist das 7. Mal, dass dieser Preis verliehen wird. Das ist der Preis der Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa, die seit 2014 Jugendliche aufruft, sich in interaktiven Projekten mit dem Holocaust auseinanderzusetzen. Der Preis, der Wettbewerb, das soll Schüler und Schülerinnen und auch Lehrer motivieren, sich mit dem Holocaust und mit unserer Erinnerungskultur auseinanderzusetzen und mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen sich zu engagieren im Kampf gegen Antisemitismus. Es werden drei Projekte ausgezeichnet. Die bekommen neben dem Preisgeld auch noch eine ausführliche pädagogische Begleitung in Form von Seminaren, Beratung, Vernetzung durch die Schwarzkopf-Stiftung. Der Preis ist benannt nach der Zeitzeugin und Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer, die zusammen mit der Bundeskanzlerin die Preise an die drei Siegerprojekte übergibt. Am Mittwoch um 9.30 Uhr, wie üblich, das Kabinett unter Leitung der Bundeskanzlerin, und ebenfalls am Mittwoch wird sie am Rückkehrerappell für die militärische Evakuierungsoperation aus Kabul in Seedorf teilnehmen. Sie wird bei der Veranstaltung auch die Gelegenheit haben, mit Soldaten und Soldatinnen zu sprechen, die in Kabul und auch in Taschkent im Einsatz waren. Und sie wird stellvertretend für alle am Einsatz Beteiligten einige Soldaten und Soldatinnen mit der Einsatzmedaille auszeichnen. Direkt im Anschluss gibt es ein feierliches Gelöbnis für die Rekruten und Rekrutinnen des Verbandes in Seedorf. Und auch an diesem Gelöbnis wird die Bundeskanzlerin teilnehmen. Und dann kann ich Sie eigentlich nur noch darauf hinweisen, dass vom 18. September bis zum 3. Oktober Sachsen-Anhalt als das diesjährige Gastgeberland der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit nach Halle einlädt. Pandemiebedingt wird die Veranstaltung wie letztes Jahr wieder als eine sogenannte Einheitsexpo, also in Form einer Großraumveranstaltung, ohne das sonst übliche Bürgerfest stattfinden. Und die Bundesregierung beteiligt sich daran mit einer facettenreichen Medieninstallation auf dem Hallmarkt, die unter dem Motto steht, was eint uns heute. Dafür haben wir vor allem junge Menschen, die nach 1990 geboren sind, interviewt, Sportler, Olympiateilnehmer, Teilnehmer der Paralympics, Aktive des THW, des DRK, Ehrenamtliche. Und dann kommen eine Reihe von Filmbeiträgen zustande, mit denen diese Frage beantwortet wird. Außerdem gibt es Filmbeiträge, in denen sich die Bundesministerien und das Kanzleramt vorstellen. So viel dazu.
Danke dafür.
Hey Leute, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst.
Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne?
Ja.
Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen.
Halt, ne? Stimmt halt. Ne?
Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder?
PayPal.
Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
Ich starte mit den Fragen zu den Terminen und bin bei Herrn Jung.
Es geht um das UN-Treffen mit dem UN-Generalsekretär zum Thema Klima, Herr Seibert. Geht die Kanzlerin davon aus, dass sie das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung verteidigen muss, was nicht mit dem Pariser Klimaschutzabkommen kompatibel ist und damit quasi völkerrechtlich dieses Abkommen bricht?
Gut, ich nehme jetzt einfach mal Ihre Stellungnahme zur Kenntnis. Die Bundeskanzlerin wird sich dort natürlich genau mit den anderen Teilnehmern über die Themen, die ich genannt habe, Klimafinanzierung, Klimaanpassung, Reduktion der Treibhausgase austauschen. Sie hat stets betont, und das ist die Haltung der Bundesregierung, dass es im Interesse der nachfolgenden Generationen darauf ankommt, schnell und entschieden zu handeln, um die dramatischen Folgen der Erderwärmung zu begrenzen. Und wir wissen, dass wir die Ziele dieses Klimaschutzübereinkommens von Paris nur mit gemeinsamen Anstrengungen erreichen können. Alle Staaten sind aufgefordert, neue nationale Beiträge zu entwickeln, die sogenannten NDCs, und auch Langfriststrategien zu entwickeln. Und im Bereich der Klimafinanzierung, auch das wird sicherlich ein Thema sein, diskutieren wir im Hinblick auf die nächste Konferenz in Glasgow eben über mehr Ambition, über ein neues Finanzierungsziel für die Zeit ab 2025. Auch das Thema Anpassung an den Klimawandel rückt zunehmend in den Fokus. Das sind die Themen, auf die es bei dieser Veranstaltung für die Bundeskanzlerin ankommt.
Aber schnell und entschieden handeln, was die Kanzlerin anmahnt, das hat sie ja selbst mit ihrer Bundesregierung nicht gemacht. Darum, wie wird die Kanzlerin denn das ungenügende, also aus Sicht aller Wissenschaftler in Deutschland, das ungenügende Klimaschutzgesetz verteidigen?
Also, wir können es gerne noch mal ganz grundsätzlich aufrollen. Der Kollege aus dem BMU setzt sich auch schon in Bewegung. Die Bundesregierung, wie Sie wissen, hat ihre Anstrengungen verstärkt, um die neuen Klimaziele des Bundesklimaschutzgesetzes zu erreichen. Deutschland soll schon 2045 klimaneutral werden. Wir wollen den Treibhausgasausstoß bis 2030 um mindestens 65% senken. Wir haben ein Sofortprogramm 2022 auf den Weg gebracht und wir haben das Klimaschutzprogramm 2030 beschlossen. Es wird Aufgabe der nächsten Bundesregierung sein, auf dieser Basis über die geeigneten Schritte zur konsequenten Umsetzung auch zu entscheiden. Und auch auf europäischer Ebene, und daran hat auch, denke ich, die Bundesregierung ihren Anteil, haben wir eine neue Dynamik. Europa soll bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent werden. Das haben wir während der deutschen Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020 miteinander vereinbart. Jetzt liegen bereits in Europa die Vorschläge der Kommission auf dem Tisch, weitreichende Gesetzgebungsvorschläge, und die werden intensiv beraten werden. Das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann. Ich weiß nicht, ob Herr Fichtner noch ergänzen möchte.
Ja, vielleicht noch, weil Sie zwei Stichworte da genannt hatten. Einmal Stichwort Völkerrecht. Unsere Antwort ist da ganz klar, das deutsche Klimaschutzgesetz entspricht voll und ganz dem Geist des Pariser Abkommens, und wir wissen, wovon wir sprechen, denn wir haben das Pariser Abkommen verhandelt. Und wir sind da auch nicht die Einzigen, wenn Sie sagen, alle Wissenschaftler. Ich habe hier ein Zitat von Ottmar Edenhofer, Chef des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung, der sagt, mit Blick auf das Klimaschutzgesetz, das ist enorm ambitioniert, was da beschlossen worden ist. Endlich entspreche der Pfad, den Deutschland einschlagen wolle, den Forderungen des Klimaschutzabkommens von Paris.
Herr Rinke dazu.
Ja, Herr Seibert, ich hätte ganz gerne noch ein bisschen nach den Zielen dieser Konferenz gefragt. Wie würden Sie das einschätzen? Sollen da neue Beschlüsse, Zusagen nationaler Art kommen, oder ist das so eine Art Ermutigungstreffen? Weil Sie haben ja auch Glasgow erwähnt, also eigentlich nur so ein Brainstorming, bei dem man zusammenkommt, aber ohne das, was beschlossen wird.
Na gut, es ist ein wichtiger Schritt der Vorbereitung hin auf das, auf die Weltklimakonferenz in Glasgow im November. Und da geht es darum, dass man sich klar macht, was fehlt noch, was müssen wir gerade im Blick auf Glasgow uns noch vornehmen, wo müssen wir uns noch besser abstimmen, wo sind vielleicht Ziele noch nicht erreicht oder noch nicht konkret genug gefasst worden. Und das wird das Thema sein dieses runden Tischs. Ich halte das für eine sehr sinnvolle Veranstaltung.
Darf ich kurz nachfragen, gibt es seitens der Bundesregierung irgendwelche neuen Zusagen, was die Finanzierung angeht?
Naja, Deutschland hat ja seine Zusage, die öffentlichen Mittel bis 2020 auf 4 Milliarden Euro zu verdoppeln, schon mit über 5 Milliarden Euro im Jahr 2020 deutlich übertroffen. Außerdem stellen wir ganz erhebliche Mittel in Form von Entwicklungs- und Förderkrediten bei. Perspektivisch, das ist die deutsche Position, will Deutschland seinen Beitrag zur internationalen Klimafinanzierung bis spätestens 2025 auf jährlich 6 Milliarden Euro erhöhen.
Ich bleibe noch bei den Terminen.
Ich will noch einen Aspekt ergänzen, Stichwort Klimafinanzierung. Unser Staatssekretär Jochen Flassbart wird auch vor Ort sein in New York, und zwar mit einer besonderen Rolle. Er ist persönlich vom COP-Präsidenten beauftragt worden, gemeinsam mit dem kanadischen Umweltminister, einen Fortschrittsbericht zu erstellen und Fortschritte auch auszuloten mit Blick auf das 100-Milliarden-Ziel. Da bei den 100 Milliarden geht es um das Versprechen der Industrieländer, Entwicklungsländer beim Klimaschutz und auch bei der Anpassung an den Klimawandel zu unterstützen. Da sind heute auch Zahlen der OECD für das Jahr 2019 veröffentlicht worden. Alle wissen, wir sind noch nicht da. Wir sind nicht bei 100 Milliarden, wir sind bei ungefähr 80 Milliarden. Das hat auch viel damit zu tun, dass die Hebelung von privaten Investitionsmitteln noch nicht ausreichend gut funktioniert hat. Jochen Flassbart hat jetzt den Auftrag, im Gespräch vor allem mit Industrieländern auszuloten, wie dieses Versprechen so eingehalten werden kann, wie das nachgeholt werden kann, um damit das Vertrauen, was wichtig ist für die Klimaverhandlungen, dann in Glasgow wiederhergestellt werden kann.
So, ich bleibe noch bei den Terminen der Kanzlerin. Herr Jessen, war das zu diesem Thema? Nein, dann bin ich noch mal bei Herrn Jung.
Weil Sie gesagt haben, dass die Kanzlerin sich mit Soldaten trifft in Sachen Afghanistan, hat sich die Kanzlerin eigentlich mit Herrn Grotian, dem Chef des Partnernetzwerks für afghanische Ortskräfte, schon getroffen, der sich ja mehrfach an Sie gewandt hat und jetzt auch deutschlandweit bekannt geworden ist, durch seine Kritik an dem durch das Handeln der Bundesregierung und die moralische Verletzung, die die deutschen Soldaten durch das seiner Meinung nach unwürdige Verhalten der Regierung in Sachen Ortskräfte gemacht hat.
Ja, mir ist Herr Grotian natürlich bekannt, auch über seine Positionen, die er hier an diesem Raum auch, glaube ich, vertreten hat. Es hat Kontakt und Gespräche zwischen Herrn Grotian und Verantwortlichen im Bundeskanzleramt gegeben. Für die Bundeskanzlerin kann ich Ihnen sagen, es hat kein Treffen mit ihm bisher gegeben.
Und wer hat sich mit Herrn Grotian getroffen oder wer hat mit ihm gesprochen? Können Sie uns das sagen?
Das müsste ich Ihnen gegebenenfalls nachreichen.
Gut, war das dazu auch? Ja, dann bei Herrn Lenz. Moment, jetzt.
Herr Seibert, Sie sagten, die Kanzlerin wird bei dem Termin am Mittwoch mit Soldaten sprechen. Wird sie auch zu den Soldaten sprechen?
Sie wird mit Soldaten sprechen.
Also es gibt keine Rede.
Also Einzelheiten zu der Veranstaltung, die ja unter Federführung der Bundeswehr läuft, wird Ihnen sicherlich dann eher der Sprecher des Verteidigungsministeriums sagen können. Die Bundeskanzlerin nimmt als Ehrengast sowohl am Rückkehrerappell als auch am anschließenden Gelöbnis teil. Und diese direkte Begegnung, das direkte Gespräch mit den Soldaten ist hier ein wichtiges Anliegen. Ja, ich kann gerne ergänzen. Wir freuen uns darüber, dass die Bundeskanzlerin diesen Termin am nächsten Mittwoch begleiten wird, am 20. September um 15 Uhr. Sie erhalten dazu auch noch eine Pressemitteilung des Deutschen Heeres. Wird dieser Appell stattfinden? Es geht um die Würdigung des Einsatzes dort bei der Evakuierung. Im Anschluss daran wird es auch noch eine Vereidigungszeremonie geben von jungen Soldatinnen und Soldaten. Auch dem Anteil wird die Kanzlerin beiwohnen. Da freuen wir uns sehr drüber. Und außerdem wird das durch weitere Gäste natürlich noch begleitet. Die Werbeauftragte ist bei uns Mitglieder des Auswärtigen Ausschusses, auch der Verteidigungsausschuss ist natürlich vertreten. Der Generalinspekteur der Bundeswehr ist da und wird auch eine Rede halten, genauso natürlich wie die Verteidigungsministerin.
Gibt es weitere Fragen zu den Terminen? Das sehe ich nicht. Dann würde ich jetzt gerne das Thema Corona einmal aufrufen, weil es da mehrere digitale Fragen schon gibt und unter anderem an das Gesundheitsministerium, auch und an das Arbeitsministerium. Ich beginne mit einer Frage von Herrn Reitschuster, die nicht konkret adressiert ist. Nach einer 2G-Party in Münster ist jeder fünfte Teilnehmer mit Corona infiziert, schreibt er. So tragen also auch Geimpfte das Virus weiter, werden aber viel seltener getestet. Wie will die Bundesregierung mit diesem Problem umgehen?
Ich kann gerne anfangen. Es ist ja so, dass Geimpfte das Virus deutlich weniger weitergeben können und natürlich auch einen weitaus weniger schweren Verlauf haben. Und dementsprechend ist es so, dass die Länder natürlich auch die 2- bzw. 3G-Regeln umsetzen. Und inwieweit es zu dieser Situation, die jetzt gerade erläutert wurde, kam, kann ich jetzt von hier aus nicht analysieren.
Es bleibt dabei, das Impfen ist der beste Schutz vor der Impfung. Das Impfen ist der beste Schutz vor der Erkrankung. Es senkt auch die Wahrscheinlichkeit, im Falle einer Infektion das Virus weiterzugeben. Vor allem aber senkt es die Wahrscheinlichkeit dramatisch, schwer an dem Virus zu erkranken oder gar zu versterben. Sie kennen die Zahlen, die Menschen, die derzeit wegen Corona im Krankenhaus sind, sind zum ganz überwiegenden Teil nicht geimpft oder nicht vollständig geimpft. Und das gilt noch viel mehr für die Menschen, die auf Intensivstationen sind.
Die Kollegin Löhr von der FAZ bezieht sich auf eine Regelung in Italien. Italien führt am Arbeitsplatz die 3G-Regel ein. Zutritt für Mitarbeiter sind dann nur noch mit Nachweis möglich. Und fragt an das Arbeitsministerium, ob das auch für Deutschland gelten soll oder geplant ist.
Nee, dazu kann ich heute aus dem BMS nichts berichten.
Das Mikro war an. Also das Arbeitsministerium kann dazu heute nichts berichten, wenn ich das kurz wiederholen darf.
Mir sind dazu keine Pläne aus unserem Haus bekannt. Falls es die gibt, könnte ich die gerne nachreichen.
Wir haben ja gerade in Deutschland die Arbeitsschutzortverordnung noch mal bis zum Jahresende verlängert. Das heißt, die bewährten Maßnahmen des Corona-Arbeitsschutzes bleiben erhalten. Ganz wichtig, die Pflicht für Arbeitgeber, Beschäftigten, die in Präsenz arbeiten, tatsächlich auch zweimal pro Woche einen Test anzubieten. Auch die Hygiene, die Abstandsregelungen, die Maskentragepflicht gelten weiter.
Herr Rinke, das war auch zu diesem Thema, oder?
Ja. Mhm. Ja, Herrn Seibert und Gesundheitsministerin, Frau Czebi. Die Impfaktionswoche ist jetzt fast vorbei. Wir haben gestern laut Bundesgesundheitsministerium 263.000 Impfungen gehabt. Das ist sehr wenig für einen Donnerstag. Deswegen hätte ich Sie ganz gerne nach so einer Zwischenbilanz gefragt. Da die Woche fast rum ist, ist diese Aktionswoche Ihrer Meinung nach gescheitert, weil man wollte ja einen zusätzlichen Push in diese Impfkampagne bringen.
Nein, das wird. Oh, Entschuldigung, fangen Sie an.
Also für eine Bilanz ist es in der Tat noch zu früh. Die Woche ist ja noch nicht vorbei. Außerdem steht jetzt schon fest, dass wir mehr als 1.400 Impfaktionen haben, die zu deutlich mehr Sichtbarkeit verholfen haben. Und die Aktionswoche ist der Start. Die Seite und der Hashtag bleiben natürlich erhalten.
Und ich würde auf jeden Fall auch widersprechen wollen mit. Ich glaube, jetzt die letzten beiden Tage, für die es die Zahlen gibt, da sind es etwa 500.000 Impfungen insgesamt. da kann man natürlich nicht von gescheitert sprechen. Jede Impfung macht nicht nur die geimpften Personen, sondern uns alle ein wenig sicherer. Und die 1400 Aktionen zeigen erst einmal das Engagement unzähliger freiwilliger, engagierter Verbände, Länder, Kommunen und erreichen doch das, was uns bei dieser Impfaktionswoche eben auch besonders wichtig war, nämlich nochmal das Impfangebot, das es für jeden im Lande gibt, ins Bewusstsein zu rücken. Nochmal den Scheinwerfer darauf zu richten, wie einfach, wie unkompliziert, wie für jeden erreichbar das Impfangebot ist. Verbunden mit ganz viel Informationen natürlich, die über das Impfen auch rausgegangen sind in dieser Woche. Also wir werden auch nach der Woche sicherlich noch fantasievolle, kreative und unkonventionelle Aktionen zum Impfen erleben. Alles geht weiter mit den niederschwelligen und den aufsuchenden Impfangeboten. Und wir freuen uns über die 1.400, also Stand heute waren es 1.420 gemeldeten Impfaktionen.
Nachfragen, ja. Darf ich nochmal nachfragen? Andere Länder haben ja einen ähnlichen Ansatz wie Deutschland gehabt. Ich nenne jetzt nur zwei große EU-Partnerländer, Italien und Frankreich, und machen eigentlich dieselben Erfahrungen, dass man zwar appelliert, aber man letztlich über einen gewissen Prozentsatz nicht hinauskommt. Und deswegen haben sie den Kurs geändert, ist eben schon erwähnt worden, mit Italien. Wann kommt dieser Schritt in Deutschland, dass man beim Thema Impfen vielleicht noch keine volle Impfpflicht einführt, aber auf jeden Fall den Druck auf die Ungeimpften erhöht?
Ich glaube, der vernünftige Ansatz ist jetzt, sehr genau zu beobachten, wie sich das Impfen weiterentwickelt, wie die Angebote angenommen werden, wie sich die Ausbreitung des Virus entwickelt, die Inzidenzen, die Hospitalisierungen und daraus die Schlüsse zu ziehen. Die Bundesregierung hat eine allgemeine Impfpflicht immer abgelehnt und da gibt es auch keine veränderte Position. Und ansonsten müssen wir einfach schauen, wie wir jetzt in den Herbst und Winter gehen.
Ich sehe die Frage des Kollegen Mayer von der dpa online zur Zwischenbilanz auch als beantwortet an. Wenn er das nicht so sieht, möge er mir einen Hinweis geben. Und ich bin im Saal bei Frau Buschow und dann bei Herrn Lange.
Eine Nachfrage nochmal. Jetzt haben Sie die Zahl 1420 Impfaktionen genannt. Haben Sie eine Übersicht oder können Sie einen ungefähren Wert sagen, wie viele Impfungen bei diesen Aktionen verabreicht wurden?
Also wie gesagt, eine Bilanz kann ich jetzt an dieser Stelle noch nicht geben. Aber die Aktionswoche war der Start und wir können dann sehen, wie sich das jetzt noch entwickelt.
Also Sie meinen, Frau Buschow, wie viele Impfungen bei diesen speziellen Aktionen stattgefunden haben und jetzt nicht bei Hausarzt X?
Genau.
Das kann ich Ihnen also ganz sicherlich heute nicht auseinanderdröseln.
Ich kann gerne noch ergänzen, dass das RKI ja die Zahlen auch regelmäßig veröffentlicht und dass man daraus auch natürlich auch erkennen kann, wie diese Woche verlaufen ist.
Aber ich denke, der Wert dieser Aktionen liegt neben dem ins Bewusstsein rücken natürlich eben auch darin, dass die Aktionen andere Menschen erreichen als vielleicht diejenigen, die ohnehin regelmäßig zu ihrem Hausarzt gehen oder die sich den bisherigen Wegen zum Impfen eben verschlossen haben. Das ist das aufsuchende Impfen. Das ist das Impfen irgendwo da, wo Menschen ihre Freizeit verbringen, wo sie abends auch Party machen, bei Volksfesten und so weiter. Man erreicht andere Menschen und darin liegt ein großer Wert.
Dann Herr Lange und ja, Herr Jessen.
Ich hätte gerne gewusst, wie der Stand bei der Einführung 3G-Regeln für Fernzüge ist. Das wäre natürlich eine Frage ans Verkehrsministerium. Oder aber vielleicht weiß Herr Seibert das auch.
Das nachgereicht werden muss, ja, weil das Verkehrsministerium genau. Nicht da ist, aber...
Also es gibt keinen neuen Stand. Wir sind, wie ich gerade gesagt habe, wir beobachten die Entwicklung sowohl der Impfkampagne wie auch die Entwicklung der Pandemie. Und da kann ich Ihnen jetzt nichts Neues liefern.
Herr Jessen?
Ja, ich habe eine Frage ans Gesundheitsministerium. Es kursiert derzeit ein Schreiben, angeblich von der Ärztekammer und Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein. Da geht es um angebliche Zwischenfälle bei einer Boosterimpfung in Oberhausen. Ist Ihnen dieses Schreiben bekannt? Ist das authentisch oder handelt es sich hier um einen Fake?
Also das Schreiben ist mir persönlich nicht bekannt. Ich kann da gerne eventuell nachreichen.
Ich bitte darum.
Dann Herr Jung.
Herr Sobert, gibt es aus Sicht der Bundesregierung gute Gründe gegen eine Impfung?
Die Bundesregierung versteht, warum Menschen Fragen stellen, warum manche Menschen auch sich nicht leicht tun mit der Entscheidung. Aber die Fakten liegen sehr klar auf dem Tisch, die wissenschaftlichen Fakten auf den Wert und die ausreichende Prüfung und Testung der Impfstoffe bezogen. Der Nutzen für jeden Einzelnen zeigt sich überdeutlich in den Zahlen, die ich vorhin auch noch mal angesprochen habe. Also wer liegt jetzt mit Corona im Krankenhaus, wer liegt auf der Intensivstation? Es sind überwiegend, ganz überwiegend die Ungeimpften. Also die Fakten sprechen für eine Impfung. Deswegen werben wir dafür mit voller Überzeugung und mit vielen Ärzten und Wissenschaftlern, Virologen, die das auch unterstützen.
Das heißt,
aber Sorgen muss man ernst nehmen und Fragen müssen beantwortet werden.
Aber gibt es gute Gründe?
Ich habe meine Antwort dazu gegeben.
Der Kollege Reitschuster fragt...
Es gibt Menschen, das wissen Sie, die aus bestimmten Gründen, die mit einem medizinischen Problem, das sie haben, zusammenhängen, nicht geimpft werden können. Aber ich denke mal, das ist nicht das, was Sie meinen.
Der Kollege Reitschuster fragt digital. Apotheker berichten, dass vermehrt positive Testergebnisse bei doppelt Geimpften auftreten. Von den Behörden hieße es, die Weitergabe des Impfstatus bei Getesteten sei rechtlich nicht möglich. Wie verschafft sich die Bundesregierung bzw. das RKI einen Überblick über den Anteil der Geimpften an den positiv Getesteten? Und gibt es dazu Zahlen?
Also wie Sie wissen, veröffentlicht das RKI auch Zahlen zu den Impfdurchbrüchen. Das findet man auf der Internetseite auch.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Themenkomplex? Herr Steiner.
Jo, ganz kurz. Frau Gibi,
können Sie, das ist auf dieser Seite manchmal ein bisschen schwierig, näher an das Mikro gehen, ja, sonst versteht man
sich
sehr schlecht.
Alles gut. Danke. Frau Gibi, gibt es irgendwelche Neuigkeiten zum Thema Kinderimpfung?
Also dazu hat sich ja der Minister ausführlich geäußert. Es ist ja so, dass eine Zulassung noch aussteht und er begrüßt es, wenn eine Zulassung auch demnächst kommen wird. Und er hat da gesagt, ich kann zitieren, die Zulassung würde es ermöglichen, auch jüngere Kinder besser zu schützen. Der Impfstoff Made in Germany ist ein Segen für die Welt. Dazu hat er sich geäußert.
Dann noch mal eine Frage zu diesem Themenkomplex von Herrn Reitschuster. Mediziner betonen, dass vor jeder Impfung eine ausführliche Aufklärung notwendig ist und auch ein individuelles Gespräch. Wie wird das bei den spontanen Impfaktionen, wo quasi nebenbei geimpft wird, gewährleistet?
Auch bei der Impfaktion und bei den ganzen Veranstaltungen, die stattfinden in dieser Woche, wird es ausführliche Arztberatung geben.
Dann habe ich jetzt keine weiteren Meldungen mehr zu diesem Themenkomplex, aber eine offene Meldung, wenn ich das richtig sehe, von Herrn Jessen. Ist es so?
Das wäre noch einmal eine Frage ans Umweltministerium gewesen.
Dann wechseln wir noch mal.
Bezieht sich noch einmal auf Klimaschutzgesetz und Paris-Ziele. Herr Fichtner, da Ihr Haus ja beides mitverhandelt und beschlossen hat, sind Sie der Auffassung, dass das mit dem deutschen Klimaschutzgesetz, dass das kompatibel ist zu den Paris-Zielen, dass die deutschen Verpflichtungen dadurch erreicht oder erfüllt werden können? Wir wissen, dass zum Beispiel Frau Kempfert oder andere das bestreiten.
Ja, das mag an einem häufig verbreiteten Missverständnis liegen, darüber, wie das Pariser Abkommen funktioniert. Wir haben es ja schon mehrmals auch erklärt, ich mache es ja nochmal. Das Pariser Abkommen, also wir haben schon 2015 in Paris gewusst, dass die Summe der von den Mitgliedstaaten oder der von den Vertragsstaaten eingereichten Klimaziele nicht reicht, um auf deutlich unter 2 Grad oder 1,5 Grad zu kommen. Deswegen haben wir auch schon 2015 in Paris auch als Deutschland und als EU darauf Wert gelegt, dass es einen Nachsteuerungsmechanismus gibt, dass alle 5 Jahre die Frage gestellt wird, was kann man mehr tun? Wir sehen, dass sich heute die Staaten viel mehr zutrauen, als sie sich vor 6 Jahren zugetraut haben. Europa ist jetzt, die EU ist jetzt auch schon letztes Jahr vorangegangen mit einem deutlich erhöhten Klimaziel. Die USA sind gefolgt. Jetzt geht es darum, dass andere auch folgen. Es ist ja immer ein globales Bemühen. Und insofern ist das Pariser Abkommen da dynamisch ausgelegt. Das ist auch richtig so. Sonst wäre es nicht erfolgreich. Und dieses Verständnis des dynamischen Prozesses Pariser Abkommen, das ist einfach die Grundvoraussetzung, um auch zu sagen, dazu passt das deutsche Klimaschutzgesetz. Das alte Gesetz hat zum alten Ziel gepasst. Das neue Gesetz ist jetzt ein großer Fortschritt. Und wer weiß, wie viel besser wir in 5 Jahren sind.
Ist mit diesem dynamischen Prozess, und es ist erstaunlich, dass Frau Kempfert den nach ihrer Auffassung anscheinend nicht kennt.
Habe ich nicht das?
Naja, die Logik würde das nahelegen. Ist mit diesem dynamischen Prozess zu gewährleisten oder zu erreichen, dass wir bis 2032 tatsächlich klimaneutral sind, wie das ja zahlreiche Klimawissenschaftler fordern?
So funktioniert das Pariser Abkommen nicht. Also das Pariser Abkommen sagt, in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts treibhausgasneutral sein. Wir wissen, dass Industriestaaten da vorangehen müssen. Deswegen tun wir das auch als Deutschland und haben uns vorgenommen, 2045 treibhausgasneutral zu sein. Und jetzt ist unser Hauptaugenmerk auf internationaler Ebene dabei, auch andere zu unterstützen, auf diesem Weg mitzugehen. Und letztlich wird sich zum großen Teil in China und in anderen großen Schwellenländern entscheiden, ob die Welt das schafft.
Gibt es weitere Fragen ans BMU an dieser Stelle, Herr Lenz?
Zu Gorleben?
Ja. Bitte sehr. Ja, wir bleiben jetzt bei dem Ressort.
Herr Fichtner, können Sie uns sagen, was den aktuellen Ausschlagspunkt, Anlass jetzt gegeben hat, das Erkundungsbergwerk im Wendland stillzulegen? Danke.
Genau, für die anderen, die es vielleicht nicht gehört haben, es gab heute eine Pressekonferenz in Gorleben, wo unter anderem unser Staatssekretär teilgenommen hat, wo verkündet wurde, dass der Salzstock Gorleben wieder verfüllt werden wird. Die zugrunde liegende Entscheidung ist allerdings schon ungefähr ein Jahr alt. Das war der erste Schritt, der erste große sichtbare Fortschritt bei der neuen Endlagersuche. Und da wurde festgestellt von der Bundesgesellschaft für Endlagerung, dass es viele, viele deutlich besser geeignete Standorte für ein Endlager gibt als Gorleben. Insofern war Gorleben bereits am 28. September 2020 aus der Endlagersuche ausgeschieden. Seither ist geprüft worden, vor allem in der Bundesgesellschaft für Endlagerung, wie weiter mit diesem Bergwerk verfahren werden kann. Man hat keine wirtschaftlich tragfähige andere Nachnutzung gesehen und deswegen vorgeschlagen, das Bergwerk stillzulegen und zu verfüllen. Das haben wir uns auch intensiv angesehen, geprüft und jetzt entschieden, dass wir dem zustimmen, sodass das Bergwerk Gorleben jetzt geschlossen wird.
Ein kurzer Hinweis an den Kollegen Taibi von Al Jazeera. Ich würde Sie bitten, die zweite Frage zu dem Flughafen Kabul noch mal etwas zu präzisieren. Das leuchtet mir so leider nicht ganz ein und dann trage ich Sie auch gerne vor. Und jetzt komme ich noch mal zu einer Nachreichung oder einer.
Ja, ich muss mich an einer Stelle korrigieren. Ich war nach Herrn Grotian gefragt worden und ich muss mich korrigieren, es ist nicht im Kanzleramt sozusagen zu einem Gespräch oder von Verantwortlichen des Kanzleramts zu einem Gespräch mit ihm gekommen. Der Kontakt mit ihm läuft nicht über das Kanzleramt. Ich kann jetzt hier für das Kanzleramt nur sprechen.
Das heißt, mit wem hat denn Herr Grotian in letzter Zeit Kontakt gehabt in der Bundesregierung?
Das weiß ich nicht, ob das BMVG dazu etwas sagen kann. Sonst müssten wir das nachreichen.
Er hat ja auch das BMI und das AA kritisiert. Vielleicht gibt es da.
Also ich habe das korrigiert, was ich hier vorhin gesagt habe.
Gut, dann bin ich digital bei einer Frage an das Auswärtige Amt. Beziehungsweise ich frage noch mal ganz kurz, ehe wir noch einen Wechsel haben. Gibt es noch Fragen ans BMU? Nee, das sehe ich jetzt nicht. Okay, dann können wir wechseln und ich würde einmal zum Auswärtigen Amt kommen. Der Kollege Nees fragt, wie beurteilt die Bundesregierung die Abkehr zweier bedeutender NATO-Staaten, USA und Großbritannien von Europa, beziehungsweise die Hinwendung nach Fernost? Gemeint ist der Atom-U-Boot-Deal mit Australien, bei dem Frankreich auf der Strecke blieb.
Das geht ja nicht?
An Sie und, das aus, und Herrn Seibert, genau. Ja.
Dann fange ich kurz an. Also wir haben von der neuen Sicherheitsallianz AUKUS genannt Kenntnis genommen und wir haben sie zur Kenntnis genommen. In dem Gründen einer solchen Allianz spiegelt sich die gestiegene Bedeutung der indopazifischen Region wider. Und genau aus diesem Grunde haben wir als Bundesregierung, als Deutschland schon letztes Jahr Indo-Pazifik-Leitlinien verabschiedet. Und wir haben ja, das habe ich auch hier vorgetragen, jetzt einen einjährigen Fortschrittsbericht veröffentlicht. Insofern haben wir mit unseren Leitlinien dem Rechnung getragen, dass diese Region immer bedeutsamer wird. Und wir, und das ist das, was auch ein europäischer Ansatz ist, verfolgen einen inklusiven und einen regelbasierten Ansatz. Wir setzen uns mit unseren Leitlinien für die Stärkung multilateraler Strukturen und des Friedens und der Stabilität in der Region ein. Und darüber hinaus engagieren wir uns ganz breit gedacht gegen den Klimawandel und gegen die Verschmutzung der Meere für den Schutz globaler Güter. Wir bauen Wertepartnerschaften aus und verstärken politisch auch mit ASEAN unsere Zusammenarbeit. Die EU ihrerseits hat gestern ihre neue Strategie für die Region veröffentlicht. Und darin wird auch der von Deutschland gewählte Ansatz sehr bestärkt. Denn wir denken, dass ein inklusiver Ansatz für eine regelbasierte Ordnung die beste Strategie für den Umgang mit der Region ist.
Herr Rinke dazu?
Ja, Frau Adebar, kurze Nachfrage. Ist Deutschland daran interessiert, diesem Dreierbündnis beizutreten und hat es entsprechende Anfragen gegeben?
Von beiden kann ich momentan hier nicht berichten, meiner Kenntnis nach.
Dann Herr Steiner.
Ja, Frau Adebar, wenn Sie das so betonen mit dem Verfolgen eines inklusiven und regelbasierten Ansatzes, würde ich schon ganz gerne verstehen, ob Sie jetzt das Verhalten seitens Australien, eine bereits getätigte Order in der Vergangenheit zu stornieren quasi und auf eine Zusammenarbeit mit Großbritannien und Australien zu gehen, ob Sie dies als Verstoß gegen Regelbasiertheit betrachten. Und als zweites, Herr Seibert, Frau Merkel war bei Herrn Macron, war dies dort auch Thema und wenn ja, inwiefern?
Also was Fragen von möglicher vertraglicher Ausgestaltung und sowas angeht, ist es aus unserer Sicht, wir haben diese Initiative zur Kenntnis genommen, soweit sie öffentlich ist. Und das ist eine Aussage, die für sich steht. Wir nehmen das zur Kenntnis. Die Sicherheitspartnerschaft befindet sich, so unser Eindruck, momentan noch in der Gründung. Und wir haben eben keine Kenntnis über genaue Vereinbarungen, die dort geschlossen werden. Und deshalb möchte ich hier an dieser Stelle auch keine rechtliche oder sonstige genauere Einordnung vornehmen. Klar ist für die Bundesregierung, dass wir den internationalen Regeln zum Umgang auch mit radioaktiven Stoffen große Bedeutung beimessen. Und wir gehen natürlich davon aus, dass die Initiative auch oder die beteiligten Nationen an der Initiative eng mit zum Beispiel der IAEO zusammenarbeiten würden, die für solche Fragen zuständig ist.
Ja, stimmt. Die Bundeskanzlerin hat gestern ein sehr ausführliches und intensives Arbeitsabendessen mit dem französischen Präsidenten gehabt. Das ist vertraulich, deswegen berichte ich daraus auch nicht. Die französischen Freunde und Partner haben ja ihre Sicht der Dinge und auf die Vergabeentscheidung, die da bekannt geworden ist, gestern deutlich gemacht. In der Öffentlichkeit.
Herr Taibbi, ich habe Ihre Frage nicht vergessen. Sie haben jetzt die gleiche Frage nochmal geschickt. Ich würde Sie bitten, das zu präzisieren, weil mir die zweite Frage einfach nicht einleuchtet. Und dann trage ich sie auch gerne vor. Also vielleicht können Sie das einfach nochmal ein bisschen konkreter formulieren. Dann nehmen wir die auch mit auf. Ich habe jetzt auf der Liste Herrn Jung noch, wenn ich das richtig sehe, und dann Herrn Lange. So, genau. Ist es nicht an? Nee, ist es nicht. Jetzt.
Ich habe das Thema Mali, das Verteidigungsministerium.
Wir wechseln nochmal.
Also die Opposition und auch die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages wollen ja eine Evaluierung des Einsatzes in Mali. Da würde mich zunächst einmal interessieren, ob die Bundesregierung das selbst jetzt mal evaluieren wird. Und es wird ja jetzt auch immer wieder, das war auch hier immer wieder Thema bei der Mandatsverlängerung, eine Exit-Strategie angemahnt für die Bundeswehr. Gibt es die? Und wenn ja, wie sieht die aus?
Was Evaluierung angeht, gibt es ja hinreichend Äußerungen auch an dieser Stelle für sowohl den Afghanistan-Einsatz als auch die Rückwirkung auf den Mali-Einsatz. Wir haben gültige Mandate, nach denen wir natürlich weiter agieren. Was Exit-Strategien angeht, auch darüber gab es hier hinreichende Grundsatzdiskussionen, auf die ich dann auch gerne verweise, die mehr oder weniger Sinn machen. Da gibt es keine veränderte Position.
Nee, ich habe immer wieder nach einer Exit-Strategie gefragt und ich habe nie eine Antwort dazu bekommen. Darum würde mich interessieren, was Sie da gesagt haben.
Exit-Strategien bezüglich der Entwicklung von Kriterien für einen konkreten Abzug von Kräften aus einem Einsatz haben auch Nachteile. Über das wurde diskutiert, weil man damit natürlich sich in die Hände dieser Kriterien begibt. Das muss immer operativ entschieden werden, wie ein Einsatz konkret gestaltet wird. Und vorweg esoterische Kriterien festzustellen, ist selten für die Realität im Einsatz hilfreich.
Herr Lange, war das zu diesem Thema auch? Nee, oder? Neues Thema. Ja, dann machen wir da weiter.
Ja, ich hätte gerne gewusst, vielleicht vom AA und von BMVG, ob es einen neuen Stand gibt, was die Beteiligung russischer Söldner angeht, also einen neuen Stand gegenüber der REC-PK vom Mittwoch. Da war das alles noch ein bisschen offen, hat sich da mehr verfestigt.
Also ich kann von keinem neuen Stand hier berichten. Wir führen Gespräche mit unseren französischen Partnern und auch mit der malischen Regierung über diese Frage. Die sollte sie sich bewahren, die wir als sehr besorgniserregend betrachten würden. Das haben wir am Montag hier ausgeführt.
Keine Ergänzung.
Darf ich noch einen Zusatz? Ist Ihnen vielleicht bekannt, also der Einsatz von Söldnern per se erstmal ist ja, also umgekehrt, die Bundeswehr hat ja zum Beispiel auch private Sicherheitsunternehmen, die will ich jetzt nicht mit Wagner vergleichen, aber das an sich wäre ja vielleicht kein Fall für Besorgnis. Also haben Sie eigentlich nähere Erkenntnisse, was diese Truppe, wenn sie denn da eingesetzt wird, und zum Teil sind sie ja schon da, was die da machen sollen?
Im Moment noch nicht und deswegen führen wir auch Gespräche.
Herr Jessen, war es zu diesem Thema? Nee, dann Herr Rinke.
Ja, auch noch eine Nachfrage, Frau Adebar. Der französische Außenminister war ja der Erste, der vorgeprescht ist und mit Konsequenzen gedroht hat. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Absprachen mit der französischen Seite dahin gehen, dass auch Herr Maas jetzt diese Position teilt und mit Konsequenzen droht.
Herr Maas hat gestern mit seinem französischen Amtskollegen Herrn Le Drian telefoniert und hat sich gestern dazu auch im saarländischen Fernsehen, können Sie anschauen, geäußert zu dem Telefonat. Und er sagte dort, wir sind uns beide einig, wir werden jetzt gemeinsam auf die dortige Regierung einwirken, dass wir es nicht für akzeptabel halten. Also da gab es ein Vorgespräch. Und darüber hinaus gibt es zwei Mandate. Das eine heißt EOTM Mali, das ist ein Mandat der Europäischen Union. Das andere MINUSMA, das ist ein Mandat der Vereinten Nationen. Das heißt, je nachdem, wie die Dinge sich entwickeln, werden wir innerhalb der Europäischen Union, aber auch bei den Vereinten Nationen, und nächste Woche ist die Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York, darüber zu sprechen haben und dort auch weiteres entscheiden. Das ist das, was der Außenminister gestern mit seinem französischen Kollegen besprochen hat.
Darf ich noch mal? Ja, dass ich hier in Einzelheiten gehe, kann ich sagen, dass es auch ein Thema beim Gespräch der Bundeskanzlerin mit dem französischen Präsidenten war. Es ist natürlich sowohl uns als auch den Franzosen wirklich wichtig, zu so einem wichtigen Thema auch eine gute Abstimmung zu haben. Wir sind uns einig, der Einsatz einer solchen Söldnertruppe, bisher gibt es ja erstmal nur Berichte über Verhandlungen der malischen Transitionsregierung mit dieser russischen Truppe. Das sehen wir mit großer Sorge. Und das würde sicherlich nicht dem Einsatz der Stabilisierung vor Ort dienen. Und das würde der Stabilisierung vor Ort dienen oder den Entwicklungsperspektiven der Bevölkerung. Und in diesem Sinne ist unsere Botschaft an die malische Transitionsregierung eben auch klar und eindeutig. Und da sind Deutschland und Frankreich durchaus abgestimmt. Und ansonsten sprechen wir natürlich mit den internationalen Partnern, in denen wir bei MINUSMA, mit den Vereinten Nationen oder bei EUTM Mali innerhalb der Europäischen Union dort engagiert sind.
Nochmal Zusatzfrage. Meine Frage zielt ein bisschen darauf, ob aus Sicht der Bundesregierung das passiert ist, was Sie zumindest früher schon mal beklagt haben, dass die Franzosen nämlich eigentlich unilateral vorgehen. Das hat man ja auch gesehen bei dem Abzug von französischem Militär in der nationalen Mission, die es ja da auch noch gab. Also gibt es seitens Berlins Kritik, dass Frankreich hier zumindest in die Öffentlichkeit mit einem nicht abgestimmten Schritt gegangen ist?
Also ich kann für die beiden Außenminister sprechen, da ist die Abstimmung zu der Sache im Moment sehr eng.
Und so ist es auch zwischen der Bundeskanzlerin und dem Präsidenten.
Herr Jessen.
Jetzt. Ja. Herr Kollatz, da Sie eben von esoterischen Kriterien gesprochen haben, war das jetzt eine spontane Wortschöpfung oder ist bei der militärischen Diskussion von Exit-Strategien in der Vergangenheit tatsächlich schon mal so etwas wie esoterisches Kriterium zum Einsatz gekommen? Und wenn ja, können Sie uns das illustrieren?
Gerne. Vielleicht überspitzt formuliert. Für uns sind die Mandate das Kriterium für den Einsatz und wie die Einsätze vor Ort umgesetzt und durchgeführt werden. Andere Kriterien gibt es bei der Bundeswehr als Maßstab für unsere Einsätze nicht. Und es gibt auch keinen Bedarf seitens der Bundeswehr für so etwas.
Das bedeutet, verstehe ich Sie richtig, dass es also so etwas wie esoterische Kriterien tatsächlich in der realen Praxis noch nie gegeben hat?
Nein, natürlich nicht.
Es gibt Entschuldigung, Herr Seibert.
Ich atme nur.
Ja, auch Atmer können Aussagen transportieren. Ich finde ja nur, ich nehme das ernst, was die Vertreter und Sprecher der Ministerien der Bundesregierung hier sagen.
Das freut mich.
Dann bin ich bei Herrn Steiner.
Ja, nur ganz kurz wieder die Nachfrage, Frau Adebar, weil Sie es gerade betont haben, dass die Abstimmung zu der Sache im Moment sehr gut sei. Muss ich daraus schließen, dass sie zuvor nicht sehr gut war?
Nö.
Wie war sie dann? Auch schon sehr gut?
Also die beiden Außenminister telefonieren, glaube ich, wirklich wöchentlich, mindestens einmal miteinander.
Danke. So, ich nehme jetzt zumindest ein Teil der Frage von Herrn Taibi, der von Al Jazeera, der schon lange wartet, mal mit auf, an das Auswärtige Amt bezogen auf Afghanistan. Die Taliban sagten, Deutschland sei das erste westliche Land, das seine Botschaft in Kabul wieder eröffnet. Und er bittet Sie darum, um eine Kommentierung und nach dem Betrieb des Flughafens in Kabul mit katarischer Beteiligung, wie das sozusagen perspektivisch weitergehen soll. So verstehe ich die Frage nach dem erfolgreichen Betrieb jetzt sozusagen nach vorne gerichtet. Wie schätzen Sie die Perspektiven ein?
Okay, got it. Also bei der Frage, die Taliban fragen oder sagen, muss man auch bei dieser Gruppe, glaube ich, sich ganz genau fragen, wer die Taliban von wem dort etwas sagt. Aber abgesehen davon habe ich hier, glaube ich, vor zwei Regierungspressekonferenzen schon dazu ausgeführt. Und es geht perspektivisch natürlich darum, wie man international abgestimmt und auch europäisch abgestimmt sicherstellt, dass man diplomatische Strukturen aufrechterhält, die auch das Hineinlassen in das Land von humanitärer Hilfe und Sonstigem ermöglicht. Im Moment gibt es dazu in Doha Gespräche. Einige Nationen und auch wir haben Kollegen in Doha. Es wird europäisch perspektivisch sich die Frage stellen, ob man eine wie auch immer geartete Präsenz in Kabul zu einem bestimmten Zeitpunkt und eben von bestimmten Bedingungen, die auch der Außenminister vielfach genannt hat, abhängig wieder eröffnet. Das ist nicht gleichzusetzen mit einer Anerkennung der dortigen momentanen Regierung. Was die Wiedereröffnung des Flughafens angeht, ist es ja so, dass es schon zivile Flüge gibt von katarischer Seite und von pakistanischer Seite. Meiner Kenntnis nach möchten beide Nationen das in den kommenden Tagen und Wochen ausbauen. Und wir sind mit den beiden Seiten in sehr engen Gesprächen, um auch an einer zivilen Eröffnung mitzuarbeiten und dort auch dabei zu partizipieren, deutsche Staatsangehörige und Ortskräfte und Schutzsuchende außer Landes zu transportieren. Ich glaube, in den letzten Tagen konnten wir die Zahl der außer Landes gekommenen von 60 auf 67 erhöhen. Das sind alles kleine Schritte, das ist mir bewusst. Aber wir arbeiten daran, auch zum Teil vertraulich, diese Zahl weiter zu erhöhen, damit wir unserem Ziel, nämlich allen, die eine Zusage, eine Aufnahmezusage bekommen haben, vorbehaltlich einer erfolgreichen Sicherheitsüberprüfung, sicher und gut außer Landes bekommen. Das ist ein Prozess, der dauern wird.
Herr Linke dazu?
Ja, darf ich nochmal nachfragen, Frau Adebar, ob es eine klare Aussage gibt zu dem Bericht oder der Ankündigung oder Einschätzung des Taliban-Vertreters zur Wiedereröffnung der deutschen Botschaft. Also ist das jetzt in den nächsten Tagen geplant oder nicht?
Nein, in den nächsten Tagen ist das ganz sicher nicht geplant.
Dann nehme ich noch mal eine Nachfrage des Kollegen Reitschuster auf an das BMG zu den Zahlen, zu den Impfdurchbrüchen, die Sie vorher genannt haben. Können wir noch mal wechseln? Beziehungsweise ich rufe die Frage einmal auf. Sie wiesen eben darauf hin, dass das RKI die Zahlen zu den Impfdurchbrüchen veröffentlicht. Und die Nachfrage ist, wie genau diese ermittelt werden, wenn der Impfstatus positiv getesteter nicht weitergegeben wird.
Eigentlich könnte er die Frage direkt an das RKI richten. So einfach ist es.
Gut. Herr Jessen.
Das war die Wortmeldung von vorhin. Das Verkehrsministerium ist nicht an Bord. Nein, ich stelle die Frage trotzdem. Möglicherweise kann Herr Seibert sie beantworten oder sonst wird gehört und nachgeliefert. Geht um die Einigung im Tarifkonflikt bei der Bahn. Die Einigung ist begrüßt worden allgemein. Das war faktisch ein Erfolg der GDL. Kurz danach hat die EVG, die größere Gewerkschaft, das Bündnis mit der Bahn aufgekündigt. Sie wirft der Bahn vor, eingeknickt, dem Unternehmen vor, eingeknickt zu sein vor der GDL und sagt, die Streikrunde mit der GDL mag beendet sein, die mit der EVG noch nicht. Wie bewertet die Bundesregierung dies und haben wir mit weiteren Streiks nun also von Seiten der anderen Gewerkschaft zu rechnen?
Letzteres müssen Sie die Gewerkschaft fragen, aus Respekt vor der Tarifautonomie. Kommentiere ich für die Bundesregierung nicht gewerkschaftliches Verhalten oder den Ausgang von Arbeitskampfmaßnahmen.
Ja, aber vielleicht könnte dann das Verkehrsministerium nachliefern, weil das Bündnis zwischen der EVG war ja mit dem Verkehrsministerium geschlossen worden und das ist jetzt aufgekündigt.
Okay, dann bitten wir da das BMVI um eine Nachreichung. Es ist nochmal eine digitale Frage von dem Kollegen Ikenaga von Tokyo Broadcasting System. Ich gehe davon aus, sie richtet sich an Sie, Herr Seibert. Machen Sie die Uhrzeit der Stimmabgabe der Bundeskanzlerin bei der Bundestagswahl bekannt und ist dieser Termin presseöffentlich?
Nein, weil die Bundeskanzlerin sich dieses Mal des Mittels der Briefwahl bedient.
Herr Lenz?
Anderes Thema. Frage an das Innenministerium. Herr Alter, der von den nordrhein-westfälischen Sicherheitsbehörden verhinderte mutmaßliche Anschlagsversuch auf die Synagoge in Hagen geht ja oder soll zurückgehen auf einen Minderjährigen syrischer Abstammung, mutmaßlich also Bürgerkriegsflüchtling. Nehmen die deutschen Sicherheitsbehörden bei ihrer Überprüfung, was das mögliche Gefährdungspotenzial dieses Personenkreises angeht, routinemäßig auch Minderjährige ins Visier? Können Sie uns das sagen?
Also zunächst einmal will ich bei der Gelegenheit sagen, dass die Sicherheitsbehörden, alle die daran beteiligt waren, gestern und am Mittwochabend ausgesprochen gut und richtig reagiert haben. Es gab nach den Ausführungen des Innenministers in Nordrhein-Westfalen eine ernstzunehmende Bedrohungslage. Die Behörden haben reagiert, haben alles in ihrer Macht Stehende getan, um sicherzustellen, dass sich diese Bedrohungslage nicht in die Tat umsetzen kann. Was jetzt bei den Ermittlungen im Ergebnis bei rauskommt, das kann man noch nicht so ganz abschließend feststellen. Die Behörden sind immer noch dabei, die Befragung auszuwerten. Und es gibt einzelne Medienberichte, aber sicherlich noch kein Gesamtbild über den Vorgang. Deswegen ist es jetzt im Moment auch schwierig, die Folgefragen, die Sie gestellt haben, zu beantworten. Ich kann Ihnen aber sagen, dass das Asylantragsteller, der Betroffene, über den wir reden, war ja kein Asylantragsteller in Deutschland, aber das Asylantragsteller beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, wenn sie einen Antrag stellen, auch angehört werden, auch im Hinblick auf Sicherheitsaspekte angehört werden. Es gibt für jeden Antragsteller, für jeden, der einen Aufenthaltstitel in Deutschland beantragt, eine routinemäßige Sicherheitsüberprüfung in den Dateien der Behörden. Das heißt also, alles das, was an Erkenntnissen vorliegen könnte, wird abgeprüft. Wir wissen aber eben auch, dass es neben dieser Prüfung zu Beginn eines Verhältnisses zwischen einem Menschen und der Bundesrepublik Deutschland natürlich auch Fälle gibt, wo sich Radikalisierungen erst in Deutschland abspielen. Das haben wir bei den Gefährdern, ist das sehr sichtbar, dass viele der in Deutschland geführten Gefährder sich erst im Inland nach ihrer Einreise radikalisiert haben. Also in dieser Gemengelage bewegt sich das alles.
Zusatz, also wenn wir von Ihnen ja immer wieder Zahlen hören, auch zum Ausmaß von bestimmten Gefährdergruppen, die Sie als Gefährder oder das BKA als Gefährder einschätzt, sind dann da routinemäßig auch Minderjährige enthalten oder bezieht sich das immer auf Personen ab 18 Jahren?
Das müsste ich noch mal konkret nachfragen. Diese spezifische Fragestellung habe ich jetzt nicht ganz parat, aber ich kann von meinem grundsätzlichen Verständnis, wie ich das bisher verstanden habe, sagen, dass die Sicherheitsbehörden der Frage nachgehen, ob eine Person für die Allgemeinheit gefährlich ist und nicht, wie alt sie ist. Also wenn es eine minderjährige Person ist, dann und sie als gefährlich gilt, wenn Hinweise darauf vorliegen, das zeigt ja letztlich auch der Fall gestern, dann gehen die Sicherheitsbehörden dem nach. Ob in die Liste der Gefährder nur Volljährige kommen, das muss ich nochmal nachprüfen, das reiche ich gern nach.
Herr Steiner und dann Frau Buschow.
Ja, jetzt kurz auch dazu nur, Herr Alter, vielleicht können Sie noch mal kurz erläutern, inwiefern Bundesbehörden, also beziehungsweise Behörden im Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums, an der Stelle in irgendeiner Form involviert waren, war das GTAZ involviert, schlicht und einfach nochmal klar zu sagen, was von dem, was der Bund zur Verfügung hat, hat hier jetzt tatsächlich mitgewirkt oder wurde man erst im Nachhinein in Kenntnis gesetzt?
Ich bitte um Verständnis, dass wir hier keine Einzelheiten darüber bekannt geben können, wer hier welchen Anteil an der Informationserhellung und Gewinnung hatte. Sie können aber davon ausgehen, dass wo immer auch eine ernstzunehmende Bedrohungslage entsteht, sämtliche Ressourcen, die in einem solchen Sachverhalt notwendig sind, auch mobilisiert werden. Und das betrifft insbesondere auch die Behörden des Bundes.
Ganz konkret nachgefragt, war der Bund involviert oder war der Bund nicht involviert?
Der Bund war in dem Fallkomplex involviert.
Herr Jung, war Ihre Meldung zu diesem Thema? Dann würde ich da bleiben und dann die Frage von Frau Buschow zum anderen Thema noch aufrufen.
Wissen, Herr Alter, haben Sie die aktuellen Gefährderzahlen mit, also islamistische, rechtsextreme, linksextreme?
Ich habe diese aktuellen Zahlen im Moment nicht mit. Ich habe nur den Stand der Gefährder im Bereich religiöse Ideologie zum Stand Juli 2021. Da gehen wir von 330 Gefährdern aus. Alle anderen Zahlen müsste ich nachreichen. Vielleicht gelingt es mir. Das wird knapp. Ich reiche es gerne.
Dazu nochmal,
ja, kurze technische Nachfrage. Die Gefährder in welchem Bereich jetzt tatsächlich? Also sozusagen ist es tatsächlich der islamistische Gefährderbereich oder ist es jede Art von Gefährder?
Das, was ich gerade gesagt habe, das sind die Gefährder im Bereich religiöse Ideologie.
Danke.
Frau Buschow.
Ja, ehrlicherweise ein Thema, was vorhin angesprochen wurde, es ging bloß so schnell weiter. Ich würde gerne beim Thema Briefwahl der Kanzlerin noch mal nachfragen, warum die Kanzlerin sich zur Briefwahl entschieden hat. Wegen der Pandemie oder gibt es andere Gründe?
Die Briefwahl ist eine Möglichkeit, die jeder deutsche Wahlberechtigte hat und für die er jetzt hier keine persönlichen Gründe angeben muss.
Es gibt ja...
Entschuldigung, das war zu schnell.
Ich kann Ihnen das nur als Faktum mitteilen.
Ja, okay.
Sie nutzt die Möglichkeit der Briefwahl.
Herr Rinke?
Ja, auch nur eine ganz kurze Nachfrage. Hat sie ihre Stimme dann schon abgegeben?
Entschuldigung, Herr Rinke, ich habe keine weiteren Auskünfte für Sie.
Herr Steiner?
Ja, nochmal andersrum gefragt. Klassisch war der Fall Briefwahl ja immer dann, wenn man abwesend war, als es noch begründungspflichtig war. Abwesend hat sie aber nicht vor zu sein am Wahlabend oder am Wahltag.
Ich habe keine weiteren Auskünfte für Sie.
Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
Herr Jung.
Es gibt ja auch führende Medien in Deutschland, die kritisieren die Briefwahl als teilweise undemokratisch und auch aus der Verschwörerecke wird Zweifel an der Briefwahl gesät. Wie halten Sie sich damit, Herr Sabat?
Der Bundeswahlleiter hat sich ja mit diesem Thema mehrfach befasst und hat auf die Sicherheit der Briefwahl ganz klar hingewiesen. Und deswegen verweise ich auf die Ausführungen des Bundeswahlleiters dazu.
Als Leiter des Bundespresseamtes, wie schätzen Sie so eine mediale Begleitung und auch Verächtlichmachung des demokratischen Prozesses ein?
Die Sicherheit der Bundestagswahl ist ein hohes Gut. Deswegen ist es wichtig, dass der Bundeswahlleiter der Bevölkerung auch immer wieder mit seinen guten Argumenten klar macht, dass die Wahl in Deutschland sicher ist. Ob sie eine Urnenwahl am Sonntag selber ist oder eine Briefwahl. Und alle dazu verfügbaren Informationen können beim Bundeswahlleiter eingeholt werden.
Herr Steiner?
Ganz kurz, wenn ich darf, Herr Sabat, einfach nur die Infofrage. Hat sie schon mal Briefwahl vorher gemacht?
Ich kann mich da nicht Entschuldigung, machen. Jetzt sind wir wirklich, also jedenfalls was mich betrifft, am Ende dieses Themas angekommen. Sie haben die letzten 4 Jahre regelmäßig mit großer Aufmerksamkeit die Stimmabgabe der Bundeskanzlerin bei Bundestagswahlen beobachtet. Deswegen kam es ja auch zu der Frage, wo man die Kameras diesmal aufstellen soll. Und ich sage, besser nicht die Kamera aufstellen, weil die Bundeskanzlerin die Möglichkeit der Briefwahl nutzt.
Sehr schön, dann würde ich gerne noch den ernsthaften Teil.
Über die gesamte Wahlwählergeschichte der Bundeskanzlerin kann ich hier nicht Auskunft geben.
Gut, insbesondere in früherer Zeit sicherlich nicht. Herr Alter. Herr Seibert sprach gerade das Thema Sicherheit bei der Bundestagswahl noch mal an. Ich wollte noch mal nachfragen, Herr Ghostwriter, hat sich dort noch etwas getan? Ist Ghostwriter noch aktiv? Gibt es dort irgendetwas Neues Ihrerseits zu berichten, was die Sicherheit der Bundestagswahl angeht?
Es gibt in diesem Sachverhalt keine Neuigkeiten zu berichten. Sie kennen den Fall. Es gab die Angriffe auf verschiedene Abgeordnete. Das ist ein Vorgang, der jetzt behandelt wird, der in sich abgeschlossen wird. Und der hat aber keine Auswirkungen auf die Sicherheit der Bundestagswahl. Wir haben in Deutschland, und das haben wir mehrfach gesagt, ein Wahlverfahren, das analog funktioniert. Das kann man also nicht durch technische Hilfsmittel in irgendeiner Weise beeinflussen. Es gibt nur einen einzigen technischen Vorgang, nämlich die Übermittlung der Auszählergebnisse. Und das ist in technischer Hinsicht so abgesichert, dass eine Beeinflussung dort nicht möglich ist. Alles andere findet manuell statt, analog statt. Jede Person kann sich sozusagen in den Grundsätzen, die unsere Verfassung vorgeht, frei und geheim entscheiden. Da spielt es überhaupt keine Rolle, ob man das im Wahllokal macht oder per Briefwahl vorab. Wir gehen davon aus, dass wir in diesem Jahr einen etwas höheren Anteil an Briefwählern haben oder einen deutlich höheren Anteil an Briefwählern. Aber beide Verfahren sind sicher und vor Beeinflussung von außen durch andere Staaten oder technische Vorgänge abgesichert.
Weil es hier so ein großes Interesse an den technischen Möglichkeiten des Wählens gibt, will ich nur noch mal darauf hinweisen, der Bundeswahlleiter hat sich ja nicht nur hier in der Bundespressekonferenz schon im Juli zur Sicherheit der Wahl geäußert. Es gibt auch einen Podcast mit ihm auf unserer Seite bundesregierung.de, finden Sie unter Wahlwissen Links zu den ganz unterschiedlichen Informationsangeboten sowohl des Bundeswahlleiters als auch der Bundeszentrale für politische Bildung zu diesem Thema.
Angesichts der fortgeschrittenen Zeit würde ich das als Schlusswort nehmen. Ich danke Ihnen alle.
Ich habe noch eine kurze Nachreichung. Die Liste der Gefährder kann auch Minderjährige enthalten.
Dann beenden wir die Pressekonferenz an dieser Stelle und ich wünsche einen guten Start ins Wochenende schon mal vorab. I'm thinking.